Mose 21, Vers 1 bis 7. Erste Mose 21, Vers 1 bis 7. Der Herr suchte Sarah gnädig heim, wie er verheißen hatte, und tat an ihr, wie er zugesagt hatte. Sarah wurde guter Hoffnung und gebar dem Abraham in seinem Greisenalter einen Sohn zu der Zeit, die Gott ihm im Voraus gesagt hatte. Abraham gab dann seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak, und beschnitt seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Da sagte Sarah: Ein Lachen hat mir Gott bereitet. Jeder, der von der Sache hört, wird über mich lachen. Weiter sagte sie: Wer hätte wohl je dem Abraham gesagt, dass Sarah noch Kinder an der Brust nähren würde? Und nun habe ich ihm doch noch einen Sohn in seinem Greisenalter geboren. Und der Knabe wuchs heran und wurde entwöhnt. Da veranstaltete Abraham am Tage der Entwöhnung Isaaks ein großes Festmahl. Das war das Ende einer langen Anspannung. Lang bedeutet konkret 25 Jahre. Ein Vierteljahrhundert. Abraham war 75, als ihm Gott zum ersten Mal von dem Kommenden sagte, und er war 100, als es in Erfüllung ging. Ich bin nicht dabei gewesen, als dieser Tag kam. Ich weiß nicht, wie sie gefeiert haben. Dass sie gefeiert haben, ist natürlich klar. Das steht nicht in der Bibel, aber Selbstverständlichkeiten schreibt man nicht hin. Sie haben gestrahlt, diese beiden Alten. Sie haben gestaunt. Und vielleicht darf man ja fantasieren und sagen, in gewisser Weise fiel auch eine Last von ihnen ab, denn sie waren nun am Ziel ihres Glaubens. Der Sohn war da, den sie gewollt hatten, nachdem sie sich gesehnt hatten, den Gott versprochen hatte, der immer wieder sich nicht meldete, und dann kam er, ein großes Glück der Erfüllung. Und das bedeutet für uns, die wir das hören und die wir ja den Weg des Glaubens gehen wollen, jedenfalls viele von uns, vielleicht auch alle hier heute Abend, wollen den Glaubensweg gehen, dass der Glaube auf Erfahrung abzielt. Wir glauben und glauben, aber nicht um immer nur zu glauben, sondern damit das Geglaubte, das Erglaubte, auch eines Tages greifbar wird. Und in gewisser Weise ist der Glaube eine Bewegung vom Wort über das Vertrauen, das Glauben zur Erfahrung hin. Und die Erfahrung weist uns wieder ein in neues Vertrauen und eine neue Bewegung des Glaubens, bis das dann endet, wenn der Herr wiederkommt. In den ersten 2 Versen wird 3-mal, das finde ich sehr auffällig, von dem Grund dieses Glaubens gesprochen. Das heißt dort: Der Herr suchte Sarah gnädig heim, wie er verheißen hatte. Und es geht weiter: Und er tat an ihr, wie er zugesagt hatte. Und es heißt dann: Sarah wurde guter Hoffnung und gebar dem Abraham einen Sohn zu der Zeit, die Gott ihm im Voraus gesagt hatte. Alles ruhte auf dem Wort Gottes. Es gründete sich auf Gottes Wort. Und Gottes Wort hatte sich wieder einmal bestätigt. Das ist ein Hymnus auf die Zuverlässigkeit Gottes. Wir glauben Gott, weil er glaubwürdig ist. Wir vertrauen Gott, weil er vertrauenswürdig ist. Und darum ist es die schlimmste von allen Sünden, wenn wir Gott misstrauen. sie ist wirklich schlimmer als Ehebruch und Mord. Das sind schlimme Sünden, aber es sind moralische Sünden. Wenn wir aber einem glaubwürdigen Gott nicht glauben, wenn wir einem vertrauenswürdigen Gott nicht vertrauen, dann ist das sozusagen eine Verletzung für ihn. Ich habe einmal einem meiner Kinder misstraut. Irgendetwas war, glaube ich, kaputt gegangen in unserer Wohnung und ich sagte, das musst du gewesen sein, und zeigte darauf ein, das kann gar nicht anders sein. Er sagte, nein. Ich sagte, das musst du gewesen sein. Ich habe ihm misstraut. Und da Ehrlichkeit in unserer Familie einen extrem hohen Stellenwert hat, glaube ich tatsächlich, dass meine Kinder mich nie belogen haben. Umso mehr muss es diesen Sohn verletzt haben, dass ich sagte, ich glaube dir nicht. Wie viel mehr verletzt es Gott, wenn wir ihm sagen, ich glaube dir nicht. Du sagst das, aber es ist nicht so gemeint. Du versprichst das, aber du kannst es nicht halten. Du stehst nicht zu deinem Wort, du bist nicht verlässlich. Das stimmt alles nicht, das ist alles Theorie. Das hält der Praxis nicht stand, ich weiß es besser. Wir verletzen Gott dadurch. Gott freut sich, wenn seine Kinder ihm glauben. Darum hängt der Glaube mit dem Wort zusammen und über das Wort mit dem Wesen Gottes. Gott ist unbedingt verlässlich. Und wir haben immer wieder damit zu kämpfen, dass eine Stimme aus dem Hintergrund oder Vordergrund uns zuflüstert, glaube Gott nicht. Das fängt im Paradies an, ihr kennt die Geschichte. Die Geschichte des Sündenfalls ist die Geschichte des Misstrauens gegen einen guten Gott. Er sagt, das reicht euch, ihr habt alles in meinem Geschenk, ihr habt alles in meiner Gabe. Die Stimme der Schlange sagt, nein, nein, der enthält euch das Beste vor. So beginnt Sünde. Und der verlorene Sohn in dem berühmten Gleichnis von Lukas 15, warum verlässt er das Elternhaus? Liegt es an dem Vater, dass der arm ist und ihn verkümmern lässt? Liegt es an dem Vater, weil der lieblos ist und ihn kalt behandelt? Liegt das am Vater, weil der ihn einengt und beschneidet? Liegt das am Vater? Nein, es liegt am Misstrauen des Sohnes. Hinterher erkennt er, die Arbeiter meines Vaters haben mehr, als sie essen können und ich komme hier vor Hunger um. Darum will ich mich aufmachen und zu meinem Vater zurückgehen. Hör das doch ganz neu, wenn du es noch nie so gehört hast, oder hör es zum ersten Mal, wie auch immer, dass Gott auf dein Vertrauen wartet und dass du Gott nichts Schlimmeres antun kannst, als ihm zu misstrauen. Es geht um eine persönliche Beziehung zu einem Gott, der alles Gute für dich bereit hat. Und nun das Dritte, was mir hier auffällt und euch sicherlich auch beim kurzen Nachdenken. Es gibt da diesen Spannungsbogen. Hier betrug er 25 Jahre. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit im menschlichen Leben. Das ist ein Vierteljahrhundert. Und das ist für manche Menschen ein Drittel ihres ganzen Lebens, die vielleicht 75 werden. Mein Vater wurde 56. 25 Jahre, ein Spannungsbogen. Und wir haben gesehen, und wenn wir noch mehr Geschichten von Abraham besprochen hätten, hätten wir es noch mehr gesehen, dass er immer wieder eingeknickt ist, eingebrochen ist, diesen Bogen nicht durchgehalten hat, dieses Vertrauen nicht bewährt hat und dass Gott immer wieder ihn aufgehoben hat und ihn neu ermutigt hat. Und so hat Abraham mit Ach und Krach, mit Hängen und mit Mühe und allem möglichen Versagen und großen Höhepunkten dann doch diesen Bogen durchgehalten. Ich habe ja ein Buch über diese Abraham-Geschichten geschrieben, das leider zurzeit nicht im Handel mehr ist. Es ist vergriffen, wie man im Fachjargon sagt. Und ich habe überlegt, wie ich dieses Buch nenne. Und mein ursprünglicher Titel war Abraham war kein Sprinter. Es hieß dann am Ende Aufbruch in ein neues Land. Aber nun kann man ja über Titel streiten. Der Verlag mochte diesen Titel nicht. Abraham war kein Sprinter. Aber ich finde ihn doch ganz sinnvoll. Warum? Weil der Sprint von einer kurzen Strecke ausgeht. Man sprintet nicht 40 Kilometer. Das ist eine bestimmte Art des Laufens, die auf Kürze angelegt ist. Es gibt den Sprinter und wir brauchen ihn, der läuft seine 50 oder 75 oder 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und dann gibt es den Langstreckenläufer, den Marathonläufer. Der ist nicht so schnell wie der Sprinter, aber er braucht mehr Ausdauer. Ich habe nie eine solche Strecke selber gelaufen, 42 so und so viele Kilometer. Und ich habe mir erzählen lassen, dass es so einen Punkt gibt, wo man denkt, man stirbt fast, man kommt nicht mehr weiter. Und wo man diesen Punkt überwinden muss und dann weiterlaufen. Und dann geht es am Ende doch bis zum Schluss. Das ist ein sehr schönes Bild für den Glauben des Christen. Ein großer Bogen, ein langer Weg, eine weite Entfernung und immer wieder das Bedürfnis, sich hinzusetzen und aufzuhören. Und Gott sagt, komm, du bist noch nicht am Ziel. Lauf weiter. Ich möchte gerne einige biblische Beispiele nennen, die von diesem Spannungsbogen sprechen. Und ich möchte die Geschichten euch bitten, mit mir aufzuschlagen. Die erste Geschichte, ich kann sie jetzt nicht auslegen, weil es mir nur um einen einzigen Gesichtspunkt geht. Das ist Johannes 4. Johannes 4. Wir haben diese Geschichte heute schon einmal betrachtet, wenn auch ganz kurz. Das ist die Geschichte von dem Beamten, der zu Jesus kommt wegen seines Dieners. Hier in dieser Geschichte heißt es wegen seines Sohnes. Es war aber das ist Vers 46b. Es war aber in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank da niederlag. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa und nach Galiläa gekommen sei, begab er sich zu ihm und bat ihn, er möge doch nach Kapernaum hinunterkommen und seinen Sohn heilen, denn dieser lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr überhaupt nicht. Der königliche Beamte sagte, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus antwortete ihm, geh heim, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gegeben hatte und ging hin. Und schon während seiner Rückkehr kamen ihm seine Knechte entgegen mit der Meldung, sein Sohn lebe. Da erkundigte er sich nach ihnen, bei ihnen nach der Stunde, in der sein Befinden sich gebessert habe. Sie antworteten ihm gestern in der 7. Stunde, das ist also 12 bis 1 nachmittags, hat das Fieber ihn verlassen. Nun erkannte der Vater, dass es in jener Stunde geschehen war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er wurde gläubig mit seinem ganzen Hause. Wie gesagt, ich kann die Geschichte nicht auslegen, sie ist zu tief und zu lang, um jetzt sie auszuschöpfen. Ich will einen einzigen Gesichtspunkt an dieser Geschichte deutlich machen. Dieser Mann geht einen weiten Weg, kommt zu Jesus und erlebt eine Abfuhr. Gehe hin, dein Sohn lebt. Man muss sich das menschlich vorstellen, wie sich ein Vater fühlt, wenn der Meister statt zu sagen, das verstehe ich, ich komme sofort mit, ich bin bei dir, unterwegs tröste ich dich, ihm ein Wort gibt, nur ein Wort und sagt, geh, dein Sohn lebt. Und dann geht er und fühlt sich vielleicht etwas abgebügelt von Jesus, glaubt und fühlt sich gleichzeitig abgebügelt und geht und geht und geht. Und in solchen Situationen, da werden Minuten zu Stunden und Stunden werden zu Tagen. Und dann kommt dieser Gedanke, da sind jetzt die Knechte, was haben sie für einen Blick? Haben sie verheulte Augen? Sagen sie, das Schlimme ist geschehen, er ist tot, du kommst zu spät. Und dann guckt er genau hin und dann sieht er sie lachen. Und dann spürt er, aha, es ist gut. Und dann sagen sie, er ist am Leben, und er sagt, seit wann geht es ihm besser, und sie nennen den Zeitpunkt. Das ist sicher aufregend gewesen für diesen Vater. Wie lange bestand der Spannungsbogen zwischen dem Glauben und der Erfahrung des Glaubens? Einen Tag. Manche von uns würden träumen, wenn der Spannungsbogen zwischen dem, dass sie anfingen zu glauben und das erlebt haben, nur ein Tag wäre. Ein Tag, aber ein harter Tag, ein langer Tag, ein quälender Tag. Und dann die Befreiung. Das Geglaubte tritt ein. Zweiter Text, Apostelgeschichte 1. geht um die Verse 4 bis 8. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Als Jesus mit seinen Jüngern so zusammen war, gebot er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat nur mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Ich unterbreche die Darstellung ein bisschen und gehe zu Vers 12. Darauf kehrten sie von dem sogenannten Ölberg, der nahe bei Jerusalem liegt und nur einen Sabbatweg entfernt war, nach Jerusalem zurück. Als sie dort angekommen waren, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Eiferer und Simon, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet vereint, samt Frauen, besonders Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und dann Kapitel 2, Vers 1. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, befanden sie sich alle an einem Ort zusammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel. Lass uns einmal auf den Spannungsbogen des Glaubens achten in dieser Geschichte. Jesus sagt, marschiert nicht los. Ihr wisst zwar alles, was ihr wissen müsst, aber ihr habt nicht die Kraft für alles, was ihr tun sollt. Wartet. Geht nicht los, macht es nicht in eigener Energie. Bleibt zusammen. Jesus sagt nicht, in so und so vielen Tagen wird es geschehen. Er sagt nicht, wartet genau so lange und dann passiert es. Er positioniert sie in einer Warteschleife. Seid zusammen, wartet, betet und haltet die Spannung aus. Und sie hielten die Spannung aus. Wie lange war diesmal der Spannungsbogen? 10 Tage. Und ich weiß nicht, ob es ihnen nicht doch sehr lang vorkam. Sie wussten ja nicht vorher, dass es 10 Tage sein würden. Sie waren auf das Warten angewiesen, auf das Glauben. Sie hatten Jesu Wort, aber noch nicht die Erfahrung dessen, was Jesu Wort beinhaltete. Diesmal war der Spannungsbogen 10 Tage. Was herauskam, war ein gigantisches Wunder. Die erste Predigt, die Pfingstpredigt, erreichte 3000 Menschen. Drittes Beispiel, Lukas 2. Es geht mir nur um ein Prinzip. Ich glaube, ihr versteht jetzt schon, worum es geht. Lukas 2, ab Vers 25. Das ist die Rede von dem alten Simeon. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig, er wartete auf die Tröstung Israels. Und Heiliger Geist war auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. So kam er denn damals vom Geist getrieben in den Tempel, und als die Eltern das Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Brauch des Gesetzes mit ihm zu verfahren, da nahm er es auf die Arme und pries Gott mit den Worten, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast, in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Hier finden wir keine ausdrückliche Zeitangabe. Hier ist ein alter Mann, der nur noch am Leben ist, vielleicht, weil er wartet. Er weiß nicht, wann das passiert. Er weiß nur eins, ich habe ein Wort von Gott und dieses Wort ist noch nicht eingelöst. Ich soll etwas sehen, das ist noch nicht eingetreten. Ich soll den Messias selber schauen. So lebte er Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat in sehnsüchtiger Erwartung. Wie groß ist hier der Spannungsbogen? Ich weiß es nicht. Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Und er hat ihn ausgehalten. Ein viertes Beispiel, Josua 21. Josua, für die, die sich nicht dunkel erinnern, auch nicht hell, steht im Alten Testament hinter den Mosebüchern. Josua 21, Vers 43 bis 45. Das ist eine Zusammenfassung, diese wenigen Verse. Und sie blicken zurück in die Vergangenheit. Dann heißt es, so also hatte der Herr den Israeliten das ganze Land gegeben, dessen Verleihung er ihren Vätern zugeschworen hatte. Sie hatten es in Besitz genommen und sich darin niedergelassen. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe von allen Seiten, ganz so, wie er es ihren Glaubensvätern zugeschworen hatte. Vers 45, von allen Segensverheißungen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war keine einzige ohne Erfüllung geblieben. Alle waren eingetroffen. Ein begleitendes Zeichen. An dieser berühmten Stelle wird ein Rückblick vollzogen. Der Rückblick blickt zurück auf die Zeit, wo Israel in das gelobte Land gekommen ist und es eingenommen hat. Und von dort wird der Bogen zurückgeschlagen bis zu den Erzvätern. Wie lange ist diesmal der Bogen? Viele Jahrhunderte. Zwischen dem Empfangen der Verheißung und dem Erleben der Verheißung. Viele Jahrhunderte. Ein letztes Beispiel, Offenbarung 22, Vers 20. Offenbarung 22, Vers 20. Das ist ganz am Ende des Neuen Testamentes. Ihr könnt also hinten anfangen zu blättern. Es spricht, der dies bezeugt, nämlich Jesus, ja, ich komme bald. Die Antwort der Gemeinde, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wann wurde die Zusage gegeben, dass Jesus wiederkommt? Vor jetzt gerechnet 2000 Jahren, wann ist sie in Erfüllung gegangen? Noch gar nicht. Wir stehen noch in der Spannung drin. Ich weiß nicht, ob euch diese Logik einleuchtet. Da ist ein kleiner Bogen, ein weiterer Bogen, noch ein Bogen. Es wird immer größer. Der Glaubensbogen, den Gott in unser Leben einzeichnet, der kann sich auf die Dauer eines Tages beziehen. Auf Wochen, auf Monate, auf Jahre, auf Jahrzehnte und weit darüber hinaus. Wir glauben immer gegen die Zeit. Und die Zeit nagt an dem Glauben. Und wir sind eine Generation, die es immer ganz schnell haben möchte. Schneller, höher, weiter. Man kann das exemplarisch an der Entwicklung von Computern klar machen. Es ist unvorstellbar, was in relativ wenigen Jahren passiert ist. Und wer heute einen Computer aus der Mitte der 90er Jahre hat, hat das Gefühl, das stammt aus der Steinzeit. Ich weiß noch, wie ich gestaunt habe, zumal ich nun auch nicht übermäßig technisch bin, als es dann Computer gab, die hatten nicht 20 Megabyte, die hatten irre 40 Megabyte. Und die Fachleute wissen, die Computerfreunde, was heute die Festplatten an Größe haben, gar nicht zu reden von den ich komme gerade nicht drauf. Also, und ich habe das Gefühl, dass uns das schwerer fällt, dass das früheren Generationen ein bisschen leichter fiel, weil alle Entwicklungen viel langsamer verliefen. In der alten DDR bestellte man ein Auto. Wisst ihr, wie lange die warten mussten für ein Auto? 10 Jahre. Wie? Prozessoren als das übt, was ich eben nicht wusste. So. Und wir müssen es lernen, gegen die Zeit zu glauben und diese Spannung aufzuhalten. Und wenn wir einbrechen, wieder aufzustehen und zu sagen, ich gehe weiter, Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir etwas gesagt und ich halte das fest. Gegen den Augenschein, gegen Gefühle, gegen die Lähmung durch die Zeit, ich halte das fest und ergreife es immer wieder neu. In meinem Leben ist das die Zusage der Erweckung für dieses Land. Ich habe 83 diesen Bacillus mir eingefangen, diesen Erweckungsbacillus. Und wer gut rechnen kann, weiß, das war vor etwa 20 Jahren. Das war im März 83, also fast 20 Jahre jetzt her. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist, so eine Zusage durchzuhalten über Jahre und dann irgendwann auch Jahrzehnte, wenn das noch nicht eintritt. Und ich weiß, dass es in Deutschland eine ganze Menge Leute gibt, die bei dem Wort Erweckung abwinken. Warum? Nicht, weil sie dagegen sind, weil sie müde sind. Und dann sagen sie, ja, dieses Gerede und das war eine Zeit lang Gang und Gäbe und Mode und ich kann das einfach nicht mehr hören. Aber wenn wir es denn dennoch brauchen, und wenn Gott es doch gesagt hat, ich sage ja nicht, ich kann das beweisen, ich sage nur, Gott hat das gesagt. Dann sind diejenigen aufgerufen zu sagen, ich halte das hoch. Gott hat es gesagt, er will es tun. Es kann sein, du betest bereits seit 2, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren für deinen ungläubigen Bruder. Es ist noch nichts passiert. Willst du die Fahne runterhängen und sagen, ich gebe es auf, es hat keinen Sinn, es passiert sowieso nicht? Wenn Gott zu uns gesprochen hat, wenn Gott zu dir gesprochen hat und du bist da in deinem Herzen sicher, es war sein Reden, dann gibt er dir nicht das Recht, bei der nächsten Ecke zu sagen, es dauert mir alles zu lang. Dann darfst du ihn bitten, diese Zusage zu erneuern, zu verlebendigen, zu bestätigen, aber du kannst sie nicht fallen lassen. Und damit komme ich zum Anfang des ganzen Seminars zurück, Aufbruch des Glaubens. Der Glaube ist wie ein Motor, der nach vorne treibt. Gott steht immer noch etwas aus. Das sind die Dinge, die in der Bibel stehen. Die gelten für alle. Und dann sind die Dinge, die Gott uns persönlich irgendwann zugesprochen hat. Eine Lebensberufung. Das kann sich hinziehen. Und manche sitzen oder stehen in den Startlöchern und scharren mit den Hufen. Warum geht das nicht los? Und Gott sagt, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und manche leiden. Ich kenne in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde, Entschuldigung, ist nicht meine Gemeinde, unserer Gemeinde mindestens 2 sehr begabte Leitungspersönlichkeiten, die Gott noch nicht an den Drücker lässt. Und sie scharren mit den Hufen. Es ist schwer, diese Geduld aufzubringen, zu sagen, es ist noch nicht so weit. Gott bereitet dich noch vor. Nimm das doch heute Abend mit. Ich glaube immer gegen die Zeit. Und die Zeit sagt, es ist zu lange, ich kann nicht mehr warten. Und dann sage, aber Gott hat gesprochen. Und nimm die Verheißung wieder an. Und andere werden lachen an dem Tage vor Freude. Manche sich auch belustigen, das kann man nicht ausschließen, wenn der Sohn dann in deinen Armen liegt, wenn ich so bildlich sprechen darf. Dein Isaak auf die Welt kommt. Im Glauben hattest du ihn schon. Du hast ihn schon gestreichelt, du hast dich schon über ihn gefreut und nun trägst du ihn leibhaftig in deinen Armen. Die Erfüllung dessen, was du geglaubt hast. Und Jesus wird, und damit schließlich jetzt, wiederkommen, mit ganzer Sicherheit. Er wird wiederkommen. Wir wissen nicht wann, aber er wird wiederkommen. Und dann brauchen wir keine Erweckung mehr, dann haben wir alle Erfüllung. Aber bis dahin, lasst uns diesen Spannungsbogen nicht aufgeben und schlaff werden, sondern weitergehen. Amen. Jetzt finde ich es sehr schön, wir müssen nicht bis 10 machen, aber ein paar Minuten haben wir noch, wenn wir doch so etwas wie einen Hingabeteil hätten. Nicht, dass wir...